Genau heute vor einem Jahr. Da war in den USA noch alles offen.
Das Land wählt einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Die Kandidatin der Demokraten, Vizepräsidentin Harris, beteuerte in ihrer letzten Wahlkampfrede erneut, die USA zu versöhnen. Der Kandidat der Republikaner, Ex-Präsident Trump, zeichnete ein düsteres Bild des Landes, das gerettet werden müsse.
Versöhnt, gerettet oder doch so gespalten wie nie? Eine Mehrheit der Wähler hat Donald Trump zum 47. Präsidenten gewählt. Was hat sich in den USA seitdem für die Menschen verändert? ARD-Washington-Korrespondentin Kerstin Klein ist an einen besonderen Ort gefahren, um genau das herauszufinden. Und an diesen roten Surfspot im blauen Kalifornien nimmt sie uns heute mit. Denn dieser Ort erzählt viel über die Stimmung in den USA und die Ängste der Menschen auf beiden Seiten. Kann diese Spaltung zwischen den beiden Lagern überhaupt noch überwunden werden? Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Mittwoch, der 5. November. Ja, hallo Kerstin, herzlich willkommen bei 11KM.
Hallo David.
Huntington Beach, ja, ich habe mal die Google-Bildersuche durchlaufen lassen. Es sieht ja wirklich unglaublich schön aus. Breiter, schöner Sandstrand, langes Pier, was da ins Wasser ragt. Für euren Film habt ihr euch auf dem Weg dahin gemacht. Wieso fährst du ausgerechnet in dieses Surferparadies, wenn es doch um politische Spaltung geht?
Naja, Huntington Beach ist auch wirklich ein idealer Ort, um in so einem Mikrokosmos einzusteigen und Amerika im Kleinen zu erzählen. Diese Stadt ist ein paar Kilometer südlich von Los Angeles, ist eine sehr rote, also eine sehr republikanische Stadt. Zum Beispiel der Stadtrat, 7 der Stadträte sind alle MAGA-Republikaner, also aus dem Trump-Lager der Partei. Aber der Bundesstaat Kalifornien ist natürlich sowas von blau, also demokratisch regiert. Also man trifft dort auf beide Seiten. Es ist auch eine sehr weiße, konservative Stadt, aber es hat auch 25% Latinos, die da leben. In den USA weit sind 20%, also nah dran an der Repräsentativität. Aber natürlich ist es jetzt nicht 1:1 das Amerika im Kleinen. Aber man kann viel daran erzählen. Und was ich auch noch sehr reizvoll fand, wir haben da ja mit Surferinnen und Surfern gedreht. Und das sind jetzt nicht Leute, die wahnsinnig engagiert sind politisch, die jetzt totale Trump-Republikaner sind oder total aktivistische Demokraten, sondern das sind Menschen, die interessieren sich so ein bisschen für Politik, die gehen gern surfen, die haben ihr Leben. Und das ist auch wirklich sehr repräsentativ für die USA, weil viele Menschen hier, die sind gar nicht wahnsinnig politisch interessiert. Mhm. Viele gehen ja auch gar nicht zur Wahl oder gehen dann aus Pflichtgefühl zur Wahl oder so. Und ich glaube, auch dafür war dieser Mikrokosmos sehr repräsentativ.
Kerstin, dann tauchen wir mal ein in diesen Mikrokosmos, in den Alltag der Leute da. Wie hast du sie erlebt?
An sich ist es immer, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, egal auf welcher Seite des politischen Lagers sie stehen, die sind immer total freundlich, sind immer total angenehme Gespräche. Aber dieses Mal war es tatsächlich schwerer als jemals zuvor, mit den Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen überhaupt. Also es war das Attentat auf Charlie Kirk, dieser ultrakonservative Aktivist, der ist kurz davor ermordet worden. Und wirklich an dem Wochenende, bevor wir dahin geflogen sind, gab es zum Beispiel auch mehrere Gedenkveranstaltungen für Charlie Kirk dort in Huntington Beach an diesem Pier, an diesem Traumstrand. Also wir haben auf der konservativen Seite zum Beispiel diese Lokalpolitikerin getroffen, Gracie Vandermark, die ist eine von 7 MAGA-Stadträtinnen.
Hello, Gracie. I'm Kristen.
How are you? Nice
good
to meet you.
Thank you so much for having us.
Thanks for coming to visit us from Germany.
How are you doing right now?
Und die habe ich auch gefragt, hast du jetzt mehr Angst nach dem Attentat?
When I go somewhere, they say, be careful. Look all around you. When Charlie Kirk was shot, we received several messages saying, be careful. They're going to come at you guys. After the hate that they spew out there, it will create hate in people's hearts.
Und dann hat sie ihr Auto umgeparkt vor der Sitzung des Stadtrats, näher ran an die benachbarte Polizeistation aus Angst vor Protesten. Die werden dann auch nach der Stadtratssitzung von der Polizei zum Auto eskortiert, weil sie manchmal angeschrien wurden. Und die fährt Cybertruck.
Because it's bulletproof.
Really?
It's bulletproof up to 9mm. After getting my car shut out, it was time for us to get a new car. And I told my husband, if It's bulletproof. That's my car.
Okay.
So that's why I ended up getting this car. The glass is not bulletproof, but it's stronger. It's the strongest glass you can get. And I think this is up to 9 millimeters.
Ja, und dieser Cybertruck von Tesla ist aus Edelstahl und Panzerglas, also quasi schusssicher, sagt sie.
Genau, also sie hat mich das Stück mitgenommen und dann hat sie mir erklärt, sie fährt jetzt Cybertruck, weil eben auf ihr Auto in ihrer Einfahrt während des Wahlkampfs auch schon geschossen wurde mit so kleinen Schrapnellen. Hat sie mir auch Bilder gezeigt, wie so Lackschäden da waren und auch eine zerschossene Heckscheibe. Und sie hat mir Bilder gezeigt, wie ihre Wahlplakate mit Nazi-Aufschriften und sowas verschmiert wurden. Und sie meinte halt, nachdem auf ihr Auto da geschossen wurde und die Scheibe kaputt war, brauchte sie eh ein neues. Und dann hat sie gesagt, wenn der Schuss sicher ist, dann ist das mein Auto. Und die sagte, ja, wir sind total on alert, alle total aufmerksam, weil wir wissen nicht, die hat auch selber auch schon politische Gewalt erlebt, was jetzt noch passiert. Das war wirklich so das Gefühl, da ist sowas auf der Kippe. Und klar spielt dieser Film auch vor der Folie, aber nicht nur. Also ich bin jetzt seit fast 5 Jahren Korrespondentin hier und habe immer mit beiden Lagern des politischen Spektrums immer sprechen können. Das war nie ein Problem. Und diesmal war es so, dass die im demokratisch-liberalen Lager die Surferinnen auch lange gezögert haben, ob sie mit uns reden sollen, weil sie eben Angst haben. Das sind vor allen Dingen auch 2 Latinas, mit denen wir da auch gesprochen haben.
It just feels like
Vanessa Jäger. Und die hat auch einen Latinx Surf Club gegründet, um eben, weil sie sagt, ne, die Surfer-Szene ist mehrheitlich weiß und sie will allen, nicht nur Latinos und Latinas, aber allen, die sich da in dieser mehrheitlich weißen Surf-Szene nicht so wohlfühlen, so einen Safe Space bieten und hat diesen Latinx Surf Club gegründet.
I feel like if your leader's taking jabs at you, you know, or at people that look like you, there's no way that you're gonna feel safe or welcome, you know, like that's terrible.
Die sagt halt, wenn der eigene Präsident gegen Leute, die so aussehen wie du, also braune Haut haben, ne, braune Locken haben, wenn der eigene Präsident gegen so Menschen austeilt und aufhetzt, dann kannst du dich nicht mehr sicher fühlen in dem Land. Vanessa ist US-Bürgerin, aber die nimmt natürlich auch wahr, ne, was da passiert in ihrer Nachbarstadt L.A., in anderen Orts, wie eben ICE massiv jetzt vorgeht, also die Einwanderungsbehörde, und Jagd macht auf Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus. Und da gehen die Behörden tatsächlich mit so einer Art Schleppnetz durch. Und da geraten auch immer wieder US-Bürgerinnen und US-Bürger rein.
No, I always felt like very American.
So, da hat sie darüber geredet, dass sie sich sehr amerikanisch fühlt.
Yeah, I am American. Yeah. But no, I don't even feel like being American keeps you safe anymore.
Sie sagt, ja, ich bin Amerikanerin, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich das noch schützt.
Was würdest du sagen, wie berechtigt ist ihre Angst?
Also tatsächlich hat zum Beispiel ProPublica mal Zahlen erhoben und hat gesagt, dass laut ihren Analysen mehr als 170 AmerikanerInnen auch schon inhaftiert wurden bei diesen ICE Raids. Also Vanessa und andere, das sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, und die Regierung hat geschworen, deren Sicherheit und Freiheit zu schützen. Und jetzt plötzlich haben die Angst vor ihrer eigenen Regierung. Aber sie haben gesagt, mit euch als Medien zu reden, ist jetzt unsere Form des Protests. Die hatten wir also. Und dann hatten wir eine Gruppe von konservativen Surfern, die meine Kollegin Anna Leier vorher, ja, über Wochen hat sie das angebahnt, dass wir mit denen drehen können. Und dann sagen die uns, ich glaube 2 oder 3 Wochen vor Drehbeginn ab. Dann haben wir eine neue Gruppe gefunden und die haben uns dann, als wir vor Ort waren, geghostet und wirklich uns am Abend, bevor wir sie am Morgen treffen wollten, haben sie uns eine SMS geschickt und gesagt, wir kommen nicht, weil wir Angst haben, dass es unserer Karriere schadet.
Habt ihr denn auch noch eine konservative Person gefunden, die euch ihren Blick erzählt hat?
Charlie, ein sehr sympathischer, konservativer, junger Surfer.
Yeah, I'm actually a little bit late. Usually I'm out here about 6:15 in the morning. Yeah.
Getting out here in the morning, watching the sunrise, getting a little bit of exercise, there's nothing better. It's great.
Dann waren wir morgens am Wochenende 5.30 Uhr am Strand und haben auf ihn und seine Surfgang gewartet.
Und Kerstin, kommen die?
Keine Ahnung. Mit Surfern drehen ist früh aufstehen, lange warten. Nach 2 Stunden waren die immer noch nicht da und abgesagt haben sie uns auch nicht. Also es war wirklich, wirklich mühsam diesmal. Ich glaube, das habe ich noch nie so erlebt, dass Menschen so viel Angst hatten, über Politik zu reden und da ihre Meinung zu äußern und ihr Gesicht dazu zu zeigen.
So, jetzt haben beide Lager offensichtlich große Angst. Also eine Gesellschaft unter Angst kann nicht existieren. Oder wie siehst du das?
Also wir haben unserer Doku ja den Titel gegeben, United States of Angst. Mhm. Und am Anfang war da noch ein Fragezeichen dran. Und ich habe mich gefragt, stimmt das für alle Seiten? Weil die, also in der Latino-Community, die Angst ist klar. So, das ist außer Frage, ne? Aber ich habe gefragt, naja, wie ist denn das bei den Konservativen? Fühlen die sich nicht sicherer jetzt in Trumps Amerika? Und teilweise stimmt das auch. Und teilweise haben aber auch die ganz viel Angst. Oder sie haben Trump gewählt, weil sie Angst haben vor dem, was die Demokraten machen. Und es ist wirklich auch erschreckend, wie die jeweiligen Seiten die andere Seite als, ja, zumindest so ein bisschen als Bedrohung sehen. Und die andere Seite als diejenigen sehen, die nicht mehr mit einem reden wollen.
Und woran liegt das?
Ich glaube, das hat ganz, ganz, ganz viel zu tun damit, dass die Menschen hier oft in ihren Social-Media-Bubbles festhängen. Also das war für mich wirklich auch erschütternd. Niemand, mit dem wir da gedreht haben, und wir hatten ja noch mehr in den jeweiligen Gruppen, mit denen wir gesprochen haben, niemand von denen verfolgt mehr irgendeine Form von klassischen Medien. 0,0. Das heißt, sie sind alle in ihren jeweiligen Social-Media-Bubbles und die haben uns auch alle irgendwann Dinge erzählt, wo ich dachte so, das ist zumindest aus dem Zusammenhang gerissen, das stimmt so nicht ganz. Ne? Aber die glaubten halt das, was sie da gefüttert bekommen haben. Und ich glaube, das führt einfach noch mehr dazu, dass man gar keine gemeinsame Wahrheit mehr hat, gar keine gemeinsamen Fakten, auf die man sich noch einigen kann.
Woran machst du das genau fest?
Ja, ich kann mehrere Beispiele nennen. Also zum Beispiel Gracie, die Stadträtin, die hat mir dann so einen Zusammenschnitt gezeigt, weil ihre These ist ja, die Gewalt kommt komplett von der linken Seite und die heizen den Hass an. Und dann hat sie mir einen Zusammenschnitt gezeigt von lauter Demokraten, die auch aus verschiedenen Jahren und verschiedenen Kontexten zusammengeschnitten haben, die gesagt haben, wir müssen kämpfen, wir müssen uns wehren, das sind alles Nazis, alles Faschisten und so, ne? Oder CJ, ein anderer konservativer Surfer, mit dem wir gesprochen haben, der hat mir ein Video gezeigt, wie L.A. brannte. Stimmt so auch nicht. Aber das war ja damals, im Juni gab es ja in L.A., eben der direkten Nachbarschaft von Huntington Beach, erstmals diese wirklich groß angelegten Razzien der Einwanderungsbehörde ICE. Dann gab es Gegenprotest, der auch teils gewaltsam war. Also da flogen tatsächlich auch Steine und da brannten auch Autos. Aber das waren ganz wenige Ausnahmen an ganz wenigen Orten. Aber die Trump-Regierung hat das eben so dargestellt, als ob die ganze Stadt brennt, um dann mit diesem behaupteten Notstand, der so nicht existierte, den Vorwand zu schaffen, die Nationalgarde reinzuschicken. Aber jemand wie CJ, der glaubte das. Der findet das eigentlich auch nicht gut, Militär im Inland.
Military is not supposed to be used for law enforcement.
Aber was soll man machen, wenn die ganze Stadt brennt?
But what do you do when you have large groups of people that are violent, are throwing bricks at people, tearing up neighborhoods, spraying graffiti, keeping emergency workers from getting to do what they have to do? What do you do? I mean, one's enough enough.
Aber natürlich hat die Stadt überhaupt nicht gebrannt. Da ging das Leben in vielen Teilen der Stadt normal weiter. Und das ist schon krass, wie solche Falschinformationen wie das verfängt.
Ist das dieses Verfangen von Desinformation, ist das ein republikanisches Problem?
Nee, also alle haben uns tatsächlich Dinge erzählt, wo ich dachte so, stimmt so nicht ganz. Also zum Beispiel Vanessa, die Latina-Surferin, da war kurz vorher die Ankündigung, dass Bad Bunny die Halftime-Show beim Super Bowl macht. Bad Bunny, Amerikaner, in Puerto Rico geboren, also ein US-Territorium, also amerikanischer Bürger, aber eben jemand, der auf Spanisch singt, der Spanisch spricht, der jetzt auch seine Tour hier in Puerto Rico abgehalten hat, weil er eben gesagt hat, er will nicht, dass, wenn seine Leute zum Konzert kommen, da von ICE eingecasht werden. Ne? Das war halt gerade die News, als wir da waren. Und dann sagte Vanessa auch, hast du es gesehen, Donald Trump will Bad Bunny inhaftieren oder mit von ICE da abschieben lassen. Das stimmte so auch nicht. Das war Kristi Noem, die Chefin vom Heimatschutzministerium, die gesagt hat, rund um dieses Super Bowl werden wir ICE Agents haben. So, und dann habe ich auch gesagt, Vanessa, ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt. Ich muss es mal nachgucken. Sagt sie, doch, meine Cousine hat mir das geschickt und die weiß immer genau Bescheid. Also beide fallen so rein auf Dinge, die immer so halb wahr sind, so aus dem Kontext gerissen, ein bisschen übertrieben, ein bisschen falsch dargestellt.
Weiß man denn aber, kann man das überhaupt irgendwie benennen an Zahlen und Fakten, von wo diese Desinformationen herkommen? Ob die vom rechten Lager gestreut werden oder vom linken auch?
Ach, ich glaube, das kommt von beiden Seiten. Aber was wirklich neu ist, ist, dass das Weiße Haus und die US-Regierung selber Falschinformationen streut. Ne? Also zum Beispiel, das hat gerade die Washington Post hier zusammengestellt, die hat sich die Videos des Heimatschutzministeriums angeguckt und hat lauter Dinge gefunden, wo Szenen aus anderen Orten, aus anderen Zeiten, also zum Beispiel ein Video, wo sie dargestellt haben, dass Chicago im Chaos versinkt, wo Trump rein will, wo er sagt, da ist totales Chaos, da müssen wir auch die Nationalgarde schicken. Und der Gouverneur sagt immer, wir haben ja kein Chaos, das Leben geht normal weiter. Und dann haben sie eben ein Video zusammengestellt, wo sie großmögliches Chaos zeigen, wie ICE-Agenten, die die Leute festnehmen, angegriffen werden und so. Und dann hat die Washington Post jetzt angeguckt, die Bilder waren aus Florida, aus Arizona, aus Texas, aber eben nicht aus Chicago. Aber das zirkuliert und das ist, glaube ich, wirklich eine neue Qualität, dass die US-Regierung selber Falschinformationen verbreitet. Und was mir wirklich nochmal klar geworden ist, man denkt ja immer so, wie kommt Trump durch, wenn er einfach eine platte Lüge erzählt? Der kommt deshalb durch, weil es niemanden mehr gibt, der die Washington Post liest. Also natürlich gibt es Menschen, die die Washington Post lesen. Aber wenn du halt gar keine Medien mehr konsumierst, sondern nur das gefüttert bekommst aus deiner Bubble und dann gehört ja auch Donald Trump noch eine dieser Plattformen, Truth Social. Und das ist total augenöffnend gewesen, weil es ganz klar ist, warum Donald Trump sich oft gar nicht mehr um die Wahrheit bemühen muss, sondern einfach seine Version der Wahrheit, die oft oder manchmal auch eine Lüge ist, einfach erzählen kann und damit in Teilen der Bevölkerung durchkommt.
Ein Jahr nach Trumps zweiten Wahlsieg wirkt das alles so, was du erzählst, als gäbe es jetzt zumindest in Huntington Beach, wo du unterwegs warst, nur noch extreme Ansichten. Gibt es sie denn noch, diese sogenannten Grautöne?
Wir haben ganz, 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 ganz viele Grautöne gefunden. Also zum Beispiel Vanessas Freund Jerry, der ist halb schwarz, halb Latino. Und der hat zum Beispiel, das wusste Vanessa allerdings nicht, Donald Trump gewählt. Die hat halt vor der Wahl gesagt, weil der ist Anfang 30, war noch nie wählen und sie hat gesagt, du musst wählen gehen, du musst wählen gehen. So. Und er hat Trump gewählt, weil er dachte, ach, das ist ein starker Anführer, der kann uns in der Welt gut vertreten und weil er auch hoffte, mehr Geld im Portemonnaie zu haben. Der ist jetzt total enttäuscht und sagt, ach, der hat ja doch nicht geliefert. So, ne? Da ist so ein Grauton. Oder Charlie, der junge konservative Surfer, der ist auch kein Trump-Fan, aber der hat uns erzählt, dass er die Politik der Demokraten komplett ablehnt. Also Charlie ist tief religiös, lebt ein konservatives Familienmodell. Seine Frau kümmert sich um den zweijährigen Sohn und das Baby, die Tochter. Und er geht arbeiten, er ist selbstständig, hat so ein Unternehmen, wo er Klimaanlagen einbaut und wartet. Und der hat uns eben gesagt, dieses ganze LGBTQ-Zeug, wie er es nennt, der Demokraten, das schreckt ihn total ab. Er hat das Gefühl, die Demokraten wollen alle Leute indoktrinieren und wollen die Kinder verwirren. Und er sagt zum Beispiel auch, es gibt überhaupt keine Chance, dass unsere Kinder hier in Kalifornien, was ja sehr demokratisch ist, in eine öffentliche Schule gehen. Wir werden die zu Hause unterrichten. Auf gar keinen Fall werden die indoktriniert. Also da war seine Wahl für Trump vielleicht auch nicht nur ein für Trump, sondern vor allen Dingen ein gegen das liberale Gesellschaftsbild der Demokraten. Er hat auch die Republikaner gewählt wegen der Wirtschaft, aber jetzt spürt er schon auch die höheren Zölle, das merkt er. Die Preise werden höher und er sagt da so ein bisschen, ja, wir müssen mal abwarten, ob die Zölle wirklich das machen, was er versprochen hat, nämlich unsere Preise zu senken, Klammer auf, die Inflation ist gestiegen, nicht gesunken, Klammer zu. Ne, der ist so noch so ein bisschen abwartend. Und vielleicht noch ein drittes Beispiel, also Gracie, die republikanische Magerstadträtin, die war bis 2016 Demokratin. Die ist wegen Donald Trump in die andere Partei gewechselt, weil sie den so toll fand und die hat eine Menge Geschwister. Ja. Und da gibt es Demokraten und Republikaner. Und auch das halten die aus. Also wenn sich Menschen kennen, dann halten die auch aus, dass sie für verschiedene Parteien stimmen. Aber zum Beispiel Jerry, der schwarze Surfer, der sagte, für ihn ist es angespannt. Er hatte das Gefühl, dass auch in der ersten Amtszeit von Trump immer alles schon so ein bisschen angespannter war. Aber jetzt hat er das Gefühl, dass man permanent Angst haben muss, dass was kippt. Also er schaut sich auch immer um, wenn er irgendwo ist und so. Ne? Und nochmal, der hat Trump gewählt, aber er wird öfter mal angemacht. Zum Beispiel nach dem Attentat auf Charlie Kirk ist er auch angemacht worden. Also der ist Abschleppwagenfahrer und dann fuhr er da so durch die Gegend. Und dann ist er auch angeschrien worden, dass er ja mit Schuld sei und so, weil die einfach gedacht haben, ah, schwarzer Mann, lange braune Locken, der ist bestimmt ein Linker und ist bestimmt gegen Kirk. Nein, der ist religiös und hat Trump gewählt. Also, so. Also es gibt so ganz vieles, dieses Grau und dieses In-Between, aber so vieles wird immer nur wahrgenommen in diesem Schwarz-Weiß und die Seiten nehmen sich gegenseitig auch nur so wahr. Ne? Deswegen ist es ja auch so schade, dass es so schwer war, die miteinander ins Gespräch zu bringen.
Und am Ende eurer Recherchereise nach Huntington Beach, habt ihr es denn geschafft, diese zwei Lager irgendwie zueinander zu bringen?
Unsere Ursprungsidee war, dass wir ein großes Lagerfeuer machen mit der liberalen, demokratischen Surfgang, mit der konservativen, republikanischen Surfgang und die reden alle miteinander. Davon haben wir uns irgendwann zwischendrin verabschiedet. Dann haben wir gedacht, naja, vielleicht kriegen wir wenigstens so ein 1-zu-1-Gespräch hin. Und Vanessa, die Latina-Surferin, hat auch gesagt, ja, macht sie mit. Und dann hatten wir aber ja zwischenzeitlich Charlie, den konservativen Surfer, verloren. Der hat eben auch nicht mehr mit uns gesprochen. Und dann war meine letzte Chance, Gracie, die Stadträtin, die sagte, ja, das macht sie auf jeden Fall, aber es gibt leider gerade keinen Termin. Und dann im Interview sagte sie, sie kann ja mit allen Seiten reden, aber die anderen wollen nicht. Und da habe ich da nochmal eingehakt und habe gesagt, naja, aber Vanessa will ja. Also ne, vielleicht schafft es ja doch noch.
One day maybe we'll sit down. This is one thing that I tell people who come and shout at us at council meetings or when we go down the street that they don't agree. Let's sit down and have a conversation. I'm open to anybody having a conversation. The problem is they don't want to. I'm fine.
Und dann war es tatsächlich so, wir saßen im Schnitt, der Film war schon fertig mit eben diesem etwas ernüchternden Schlussfazit von mir. Und dann klingelte mein Handy und dran waren die Vanessa und die Gracie, also unsere demokratische und unsere republikanische Protagonistin.
Ah, there you are.
Yeah, hi guys.
Die saßen bei Gracie im Büro und haben tatsächlich miteinander geredet.
Good to see you.
Yeah, good to see you.
So tell me, how was it? Did you find some common ground? How was your...
Tatsächlich, siehe da, sie haben Gemeinsamkeiten gefunden.
Oh, we're still talking, but we agree on a lot.
Yeah, definitely. Yeah, we
That's
do.
What
we
I thought.
Similar backgrounds, similar stories. And yeah, there's a lot of common ground.
And you can...
We're both agree that political parties shouldn't be the priority. Mm-hmm. I mean, just like I told you, my loyalty is with the people.
Mm-hmm. Same.
Always.
Yes. Yeah, 100%. We all agree that it's about the community and the people.
Beide ähnlichen Hintergrund, beide religiös, beide sagen, Parteien und Parteiloyalität sind für sie nicht wichtig, sonst geht es um die Menschen. Und das fand ich so einen persönlichen Schluss. Und dann, als wir aufgelegt haben, haben die wohl auch noch 2 Stunden weitergeredet, auch noch über kontroverse Themen. Und das ist auch das, was ich wirklich vermute für so ganz viele dieser Fälle, wo Leute sich das nicht trauen. Ich glaube, dass wenn du 1:1 jemandem begegnest, entweder weil es dein Onkel ist und du eh nicht an dem vorbeikommst oder weil ein Kamerateam kommt und so lange drängt, bis du dich zusammensetzt, du findest immer Sachen, die gemeinsam sind. Und wenn du jemandem von Angesicht zu Angesicht siehst, ist es eben nicht mehr irgendein anonymer Feind oder Gegner, sondern es ist ein Mensch wie du, ne, der halt einfach bestimmte Dinge anders sieht als du. Aber das gelingt im Kleinen. Wie macht man das im Großen?
Ja, absolut, weil man kann ja nicht immer das Glück haben, dass eine ARD-Korrespondentin aus Washington anreist und sozusagen beide Lager zusammenbringt. Also, was ist deine Einschätzung? Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, beide Lager im ganzen Land zusammenzubringen?
Oh, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Also, es gibt auch so Versuche auf politischer Seite, wo Organisationen versucht haben, weiß ich nicht, 10 Demokraten, 10 Republikaner und die werden 4 Tage zusammen eingesperrt und müssen miteinander reden und so. Auch die haben dann Gemeinsamkeiten gefunden. Mhm. Ne? Aber das sind ja immer nur, egal wie groß diese Projekte sind, immer nur kleine Ausschnitte. Ja, im Moment sehe ich da wirklich schwarz, weil auch wir gerade eine Regierung haben und einen Präsidenten, der wirklich spaltet, hetzt, droht, Unwahrheiten verbreitet mit der ganzen Macht seines Regierungsapparates, ne? Wie soll da Versöhnung möglich sein, Verständigung? Also wenn es auch keine Medien mehr gibt, die von allen gemeinsam konsumiert werden, worauf man sich einigen kann. Ne? Also da müsste sich, glaube ich, wirklich grundlegend was ändern. Ansonsten geht diese Spaltung einfach immer nur weiter.
Kerstin, schön, dass du bei uns warst.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Morgen geht's bei 11KM um die am schnellsten wachsende Wirtschaft der Welt. Ich verrate hier nicht, welche das ist, aber vermute mal stark, da kommen die wenigsten drauf, was die morgige Folge mit gigantischem Ölreichtum zu tun hat und wem der am Ende nützt. All das hört ihr nach dem Aufwachen bei 11KM. Die Doku von ARD-Washington-Korrespondentin Kerstin Klein zu Huntington Beach, die sie zusammen mit ihrer Kollegin Anna Leier gedreht hat, die verlinken wir euch natürlich hier in den Shownotes. Autor dieser FKM-Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Viktor Völsner-Weresch, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Wenn man manchmal so Nachrichten verfolgt, dann kommt hin und wieder schon mal auch die Frage auf, was hat das eigentlich mit mir selbst zu tun? Und um das herauszufinden, habe ich einen kleinen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, stellt sich nämlich genau diese Frage. Jeden Morgen sprechen 2 Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen. Was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizisten? Oder darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob sie wirklich krank sind?
Zu all diesen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. Spannend und mit neuen Einblicken. Hört doch mal rein in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.